Ja, dein Retter kommt. Diese gute Botschaft feiern wir in der Adventszeit, die heute beginnt. Und der Simon hat schon gesagt, letzte Woche hat die Jessie mit uns eine neue Predigtreihe gestartet, die genau so heißt, dein Retter kommt. Und sie hat uns von drei Dimensionen, drei Gesichtern dieser guten Botschaft berichtet vom Evangelium. Nämlich erstens, dass du befreit bist von Schuld, zweitens, dass du befreit bist von Angst und drittens, dass du befreit bist von Schande und Scham. Und heute wollen wir uns die erste dieser drei Botschaften ein bisschen genauer anschauen, nämlich dass du befreit bist von Schuld. Und egal, ob du diese Botschaft heute das erste Mal hörst oder vielleicht schon tausendmal davor gehört hast, vielleicht schon ein alter Hase im christlichen Glauben bist, ich möchte dich ermutigen, wirklich mit mir heute neu einzutauchen in diese Wahrheit. Das nicht als selbstverständlich zu nehmen, dass du das schon kennst und jetzt vielleicht abzuschalten. Ich glaube, wir haben mit dem Evangelium einen Schatz, den wir zu großen Teilen noch gar nicht gehoben haben. So wie Jessie uns das letzte Woche erzählt hat von ihrem Smartphone, das sie zwar irgendwie schon hatte, aber das volle Potenzial nicht ausgeschöpft hat, weil sie es erst kennenlernen musste. Und so möchte ich auch dich ermutigen, das Evangelium vielleicht ganz neu wieder kennenzulernen, um das Potenzial, das darin liegt für deinen Alltag, für dein Leben, wirklich voll auszuschöpfen. Warum schauen wir uns das Evangelium in drei Teilen an? Dazu habe ich euch hier zwei Diamanten mitgebracht. Da solltet ihr jetzt ein Bild sehen. Und zwar einen Rohdiamanten und einen in vielen Facetten, in vielen Gesichtern, in Anführungsstrichen, geschliffenen Diamanten. Die sind an sich relativ ähnlich. Die bestehen aus demselben Material, die haben denselben Inhalt. Aber der Unterschied ist eben, der eine ist geschliffen. Und wenn du die Diamanten anschaust, dann ist der ungeschliffene schon auch sehr schön, aber der geschliffene Diamant, durch den sich durch die vielen, vielen Facetten das Licht wunderbar bricht, der sieht viel wundervoller, viel schöner, viel funkelnder und scheinender aus. Die Schönheit liegt nicht direkt in dem Diamanten selbst, sondern in dem Licht, das sich durch ihn bricht. Und ähnlich ist es auch mit dem Evangelium. Wenn wir es nur von einer Seite betrachten, dann ist es gut und richtig und wahr und schön. Aber wenn wir es aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Facetten betrachten, dann kann sich die Schönheit Gottes in jeder dieser Facetten anders widerspiegeln und wir können ihn anders bestaunen. Und dazu möchte ich dich einladen, in den nächsten Wochen wirklich mit uns durch diese dreifache Brille des Evangeliums zu schauen und Gott zu bestaunen. Meine Frau, die Chrissy und ich, wir gucken ganz gerne Serien. Aktuell ist es die Serie Suits, die kennen auch einige von euch. Zumindest haben wir es als Tipp damals in einem der HDH-Live-Übertragungen bekommen, als Corona angefangen hat. Und aufgrund dessen auch die Serie dann angefangen zu schauen. Wer es nicht kennt, es ist eine Anwaltsserie. Es geht um den Staranwalt Harvey Specter und seinen Zögling Mike Ross. Und das Besondere an Harvey Specter ist, dass er noch nie eins seiner Fälle verloren hat. Egal, ob seine Mandanten schuldig oder unschuldig waren, er hat sie immer vor Strafe bewahrt, entweder indem er in den Gerichtsverhandlungen für sie gewonnen hat oder indem er außergerichtliche Einigungen, sogenannte Deals, mit den Staatsanwälten oder mit den Richtern vereinbart hat. Oftmals musste er aber, gerade wenn seine Mandanten schuldig waren, um sie vor Strafe zu bewahren, Deals eingehen, wo er andere als Sündenböcke verwendet hat. Andere, die vielleicht mehr Schuld hatten oder größere Vergehen begangen haben, verwendet hat, um sie sozusagen als Dealpartner anzubieten, dem Staatsanwalt, um für seinen Mandanten Straffreiheit zu bekommen. Im Lauf der Serie, ohne jetzt viel zu spoilern, kommt es dann zu einer größeren Verhandlung, die ausführlicher gezeigt wird, wo man sicher weiß, dass der Angeklagte, der Mandant von Harvey Specter, schuldig ist. Und das weiß der Angeklagte, das weiß der Anwalt, das weiß der Staatsanwalt, das weiß der Richter. Und auch du als Zuschauer weißt es und trotzdem, du hast den Charakter so kennengelernt und du sympathisierst mit diesem Angeklagten. Und wenn du da mitfieberst, und mir geht das so bei Serien, dann ich sitze da wirklich vor dem Fernseher und sage zu Chrissy, wie Können die dieses Problem noch lösen? Wie kann das irgendwie sinnvoll gehen? Man will ja nicht, dass dieser Charakter jetzt hier ins Gefängnis muss. Aber man sieht eigentlich keinen Ausweg. Und ich glaube, auch dem Angeklagten in der Situation geht es genau so. Jetzt stell dir dieses Setting nochmal vor, vielleicht möchtest du die Augen dazu schließen. Stell dir diesen Gerichtssaal vor, du hast vorne erhöht den Richter sitzen, du hast auf der linken Seite den Angeklagten sitzen und auf der rechten Seite den Staatsanwalt und die Jury, die Geschworenen. Und versuch mal einzutauchen in dieses Bild. Und jetzt stell dir vor, dass derjenige, der auf der Anklagebank, du bist. Wir lesen in der Bibel, dass wir uns alle eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes einfinden müssen. Dass am Ende unseres Lebens wir Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir hier getan haben. In dieser Situation bist du auf einmal der Angeklagte. Gott ist der gerechte Richter, der erhöht dort vorne im Gerichtssaal sitzt. Die Frage ist, warum sitzt du da auf der Anklagebank? Und das lesen wir in Epheser 2 in den Versen 1 bis 3. Ihr wart tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt. Wir alle haben früher so gelebt. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Was dir also vorgeworfen wird, was der Anklagepunkt in der Anklageschrift ist, ist Sünde. Im Griechischen steht da das Wort Hamartia, Zielverfehlung oder Gesetzesübertretung, Gesetzesbruch. Warum du vor Gericht stehst, ist, dass du die Gesetze Gottes gebrochen hast. Und diese Schuld ist uns, glaube ich, so wie dem Angeklagten in dieser Serie auch bewusst. Im tiefsten Innern wissen wir, dass wir schuldig sind. Unser gottgegebenes Gewissen sagt es uns. Wir spüren ja selbst, dass vieles in unserem Leben schiefläuft, dass wir die eigenen gesteckten Ziele verfehlen, dass wir andere unrecht behandeln, dass wir in so vielen Bereichen auch versagen. Und tief in unserem Innern spüren wir ja, wenn wir unsere eigenen Ziele schon nicht erreichen können, wie sollen wir dann den Zielen Gottes und den Maßstäben Gottes gerecht werden in unserem Leben? Wenn du an Jesus glaubst und jetzt gerade denkst, naja, das habe ich doch schon alles gehört, das ist doch nichts Neues, was hat es denn mit mir zu tun? Und vielleicht Trost abzuschalten, dann möchte ich sagen, doch, ich sage das genau für dich heute Morgen. Das Evangelium, diese gute Botschaft, ist absolut relevant für dich. Es ist absolut relevant, dass Jesus dich von Schuld befreit hat und es ist wichtig für dich, darüber nachzudenken und darüber zu staunen. Ich bin mir sicher, dass dein Alltag und dein Glaubensleben wirklich radikal verändern wird, wenn du dich darauf einlässt. Selbst wenn du Jesus schon als Retter angenommen hast, spielt Sünde ja in deinem Leben noch eine Rolle. Ist ja nicht so, dass die einfach weg ist. Wenn du mal drüber nachdenkst, mit welcher Sünde kämpfst du noch vielleicht Tag für Tag? Mit Ungeduld, mit Streiterei, mit Eifersucht, mit ungerechtem Zorn, mit Pornografie, mit Gewaltausbrüchen, mit was auch immer in deinem Leben du einsetzen möchtest. Welche Sünde hältst du vielleicht vor Gott noch verborgen? Wo, in welchem Bereich deines Lebens, der noch im Dunkeln ist, lässt du ihn nicht ran? Frag dich selbst, wo kämpfst du vielleicht auch noch mit den Folgen von Sünde? Wo hast du immer wieder ein schlechtes Gewissen, obwohl du ja eigentlich unter der befreienden Kraft des Evangeliums leben solltest und könntest? Wo halten dich deine Schuldgefühle zurück, Gott mehr und tiefer zu begegnen und wirklich mit ihm den ganzen Tag unterwegs zu sein? Ziehen sie dich von Gott weg? Oder wo kannst du dir vielleicht selbst gar nicht vergeben? Welche Sünde vergibst du dir nicht, obwohl sie dir eigentlich schon vergeben worden ist? Oder hast du vielleicht Angst, dass die eine bestimmte Sünde Gott dir eben doch nicht vergibt und deswegen dein ewiges Leben irgendwie in Gefahr ist? Dann möchte ich dir heute Morgen zurufen, dass Jesus Christus dein Retter ist, dass er dich von deiner Schuld befreit hat, und zwar von wirklich jeder Sünde und all ihren Folgen. Und die Frage ist, ob du das wirklich glaubst, ob du das wirklich lebst. Und wenn du noch kein Christ bist, dann magst du dich vielleicht gerade fragen, ja, was ist denn meine Sünde? Was ist denn meine Verfehlung? Vielleicht siehst du das noch gar nicht. Vielleicht führst du nach den Maßstäben dieser Welt, so wie wir es vorhin gelesen haben, eigentlich ein moralisch ganz gutes Leben. Hast niemanden umgebracht, hast bisher keine Steuern hinterzogen. Aber was wir eben doch in der Bibel lesen, ist, dass jeder von uns die Gebote Gottes übertritt und dass wir nach seinen Maßstäben nicht gerecht sind. Und das ist eben das entscheidende Problem. Vielleicht spürst du, während ich das gerade erzähle, auch tief in dir drin, dass du eigentlich dich nach so einem Retter sehnst, der dich aus diesem ganzen Schlamassel rausholt. Dann möchte ich dir zusagen, dass Jesus Christus dein Retter sein möchte, dass er dich von all deiner Schuld befreien möchte. Wir alle haben Sünde in unserem Leben und wir kämpfen mit ihren Folgen. Und deshalb ist diese Botschaft auch so relevant für jeden von uns. Und dabei ist es egal, ob es sich um große oder kleine Sünden handelt. Vor Gott gibt es keine großen und kleinen Sünden, sondern selbst die, die uns unbedeutend erscheinen, trennen uns von ihm, weil er absolut heilig ist. Wir haben vorhin gelesen in Epheser, dass jeder von uns deshalb unter dem gerechten Zorn Gottes steht. Das ist erstmal der Status quo. Jeder von uns hat als Folge für seine Übertretung, als Strafe für diese Übertretung den Tod verdient. Da ist die Bibel sehr deutlich, auf Sünde folgt Tod. Und damit ist nicht der Tod am Ende deines Lebens hier gemeint, sondern dass du die Ewigkeit von Gott getrennt verbringen wirst. Dass du an einem Ort sein wirst, wo keine Freude, kein Frieden, keine Schönheit, nichts Gutes vorherrscht. Das Gegenteil von dem, wozu du eigentlich geschaffen bist, nämlich in Ewigkeit bei Gott zu sein und all dieses Gute, Schöne, Wahrhaftige und Freudige und Friedliche zu erleben. Das ist die schlechte Botschaft. Wir lesen es in Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Die schlechte Botschaft ist, dass du schuldig bist. Es gibt keine Ausnahme. Und Schuld wird bestraft. Die Frage ist also nicht, ob du schuldig bist oder nicht, sondern wie du damit umgehst. Wie reagieren wir auf Schuld? Ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es so bestimmte vorgegebene Reaktionen, die wir ergreifen, wenn wir mit Schuld konfrontiert werden. Und ich finde es ganz spannend, weil ich kann es an meinen beiden Söhnen wunderbar sehen. Wenn die irgendwas verbrochen haben, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel das Spiegelglas von der Schranktür kaputt gemacht haben, dann werden sie mit dieser Schuld konfrontiert und sie zeigen da verschiedene Reaktionen. Wenn sie unbeobachtet irgendwas angestellt haben, dann ist ihre erste Aktion, das erstmal zu leugnen. Wenn sie keinen Zeugen haben, der gegen sie aussagen kann, dann sagen sie einfach, nö, das war ich nicht. Wer das sonst gewesen kann, auch wenn niemand anderes im Raum war, weiß ich nicht, aber ich war es nicht. Wenn sie gemeinsam irgendwas kaputt gemacht haben, läuft es meistens so, dass der eine den anderen beschuldigt. Der eine sagt, der Levi sagt, der Noah war es und der Noah sagt, der Levi war es. Ja? Dann wird die Schuld auf den anderen geschoben. Wenn sie sich gegenseitig was angetan haben, wie zum Beispiel der Levi hat den Noah geschlagen, dann wird es meistens gerechtfertigt. Und zwar damit, dass der Noah ja den Levi vorher geärgert hat. Und deshalb war es natürlich völlig rechtmäßig, ihm das anzutun. Manchmal kommt es aber auch dazu, dass sie das Ganze wieder gut machen wollen. Wenn sie irgendwas kaputt gemacht haben, dass sie versuchen, das wieder zu kleben. Oder dass sie was Gleichwertiges in ihren Augen basteln wollen, um das andere zu ersetzen. Oder dass sie auch einfach nur stattdessen ihr Zimmer aufräumen und auf einmal ganz lieb sind oder herkommen und einfach nur sagen, Papa, ich hab dich lieb. Weil sie versuchen möchten, ihre Schuld, die sie spüren, wieder gut zu machen. Und genauso ticken wir Erwachsenen doch auch. Wenn wir mit Schuld konfrontiert werden, dann zeigen wir eine dieser Reaktionen schon fast automatisch. Wie reagierst du als dieser Angeklagte im Gerichtssaal? Leugnest du Und da schiebst du die Schuld anderen zu, so wie wir es letzte Woche aus der Geschichte in Genesis gehört haben, dass Adam erstmal Eva die Schuld gegeben hat, als Gott gefragt hat. Selbst wenn du es bereits besser wissen solltest, weil du Christ bist und die gute Botschaft schon glaubst, mal Hand aufs Herz, wie oft rechtfertigst du dich für deine Schuld, vor dir selbst, vor anderen und vor Gott? Wie oft kommen uns Ausreden über die Lippen oder auch in unsere Gedanken, wie zum Beispiel, ja, ich habe die Kinder ja jetzt nur angeschrien, weil die mich den ganzen Tag schon genervt haben, frech waren und provoziert haben. Ich konnte ja gar nicht anders. Oder ich rede ja nur schlecht mit über meine Kollegen, wenn es auch wirklich stimmt, was ich sage. Oder, ja, Pornos schaue ich mir nur an, weil ich sitze halt allein zu Hause, ich habe niemand und niemand kümmert sich um mich. Ich weiß nicht, was deine Ausrede für welche Sünde auch immer ist, aber du kennst sie. Du weißt, wie du tickst. Und selbst wenn wir unsere Schuld anerkennen und zugeben, dann folgen wir doch oft auch dem Muster, dem vierten Muster hier, nämlich, dass wir versuchen, das wieder gut zu machen. Dass wir versuchen, unsere Schuld durch unsere eigenen Werke, durch unsere eigenen Leistungen, durch unser eigenes moralisch gutes Leben irgendwie wieder auszumerzen, gut dazustehen vor Gott, indem wir regelmäßig Bibel lesen und beten und fasten. Und es sind alles gute Dinge und die sollen wir tun, aber nicht, um wieder etwas gut zu machen, weil das ist gar nicht möglich. Du kannst die Uhr in dem Sinne nicht zurückdrehen und wieder das, was geschehen ist, ungeschehen machen. Das ist dir nicht möglich. Vielleicht bist du an dem Punkt, dass du deine Schuld auch noch leugnest, weil du dich gar nicht Gottes Maßstab anlegst, sondern deinen eigenen. Weil du das irgendwie dir zurechtgeschustert hast, wie Gott es gerne hätte, weil das so gerade für dein Leben vielleicht passt. Doch das Problem ist, das nützt dir alles nichts vor einem gerechten Richter. Wenn du schuldig bist, dann helfen, leugnen, rechtfertigen und wiedergutmachen nicht. Dann ist eine Strafe unausweichlich, dann kannst du dem Ganzen nicht entkommen, weil sonst wäre der gerechte Richter ja nicht gerecht, wenn er dich davon kommen lassen würde. Also wenn du da schuldig auf der Anklagebank sitzt und du bist dir dieser Schuld auch bewusst, dann drängt sich doch eine Frage auf, nämlich wie kann ich dieser Strafe, die eigentlich absolut gerechtfertigt ist, wie kann ich die umgehen? Weil als Angeklagter, da wünscht man sich ja nicht Gerechtigkeit, sondern da wünscht man sich ja Barmherzigkeit, da wünscht man sich Gnade. Die entscheidende Frage lautet also, wie können meine Sünden vergeben werden, damit ich in den Himmel komme? Oder wie kann diese Schuld beglichen werden, damit ich ewiges Leben habe? Kurz, wie kann dir vergeben werden? Und die Bibel sagt da ganz klar, ohne Blutvergießen, ohne das Blut eines Opfers ist keine Vergebung möglich. Und an diesem Punkt kommt jetzt dein Anwalt ins Spiel. Dein persönlicher Harvey Specter, der noch keinen Fall verloren hat. Wir lesen in 1. Johannes, dass Jesus dein Anwalt ist, dein Parakletos. Das steht im Griechischen, das ist das Wort für Anwalt, was sie verwendet haben, was so viel bedeutet wie der Herbeigerufene, der zu dir an deine Seite gerufen wird im Gerichtssaal, damit du nicht alleine stehst vor diesem gerechten Richter. Der für dich spricht, der für dich einsteht und der noch viel mehr für dich macht, nämlich der zu deinem Stellvertreter wird. Nicht nur rechtlich, sondern praktisch. Wir lesen das in Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, beruht auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Jesus wurde zu deinem Stellvertreter. Er hat deine Strafe auf sich genommen. Als er am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat er das stellvertretend für dich getan. Max Lucado formuliert das Ganze ziemlich prägnant so. Was wir bezahlen mussten, wurde bezahlt. Was getan werden musste, wurde getan. Unschuldiges Blut war erforderlich. Unschuldiges Blut wurde vergossen, ein für allemal. In seinem Abschlussplädoyer plädiert dein Anwalt auf schuldig, weil er keine andere Wahl hat. Aber er geht zum Richter und bietet ihm an, dass er als der Unschuldige deine Strafe auf sich nimmt. Und zu deinem Glück hat der Richter dieses Angebot angenommen. Statt deinem Blut wurde seins vergossen. Und er hat erlebt, was dich hätte treffen sollen, dass er getrennt war von Gott. Jesus Christus selbst hat gerufen, warum hast du mich verlassen? Diese Strafe, die dich treffen sollte, traf ihn. Und das Schöne ist, weil er diese Schuld für dich trug, kann sie dir nie wieder angerechnet werden, weil er es ein für allemal vollbracht hat. Wir lesen, er warf deine Schuld in die tiefsten Tiefen des Meeres. Alles, was du bisher getan hast, was du tust und was du noch tun wirst. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die an Jesus glauben. In Kolosser 2,13 steht es ganz plastisch, da steht, Jesus hat den Schuldschein zerrissen und ans Kreuz genagelt. Und das ist das Geschenk, von dem Jesse letzte Woche gesprochen hat. Jesus hat dich von Schuld befreit. Die Frage an dich ist, nimmst du dieses Geschenk an? Wie kannst du dieses Geschenk überhaupt annehmen? Wir lesen im ersten Johannesbrief, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist, was passiert ist in diesem Gerichtssaal. Deine Ungerechtigkeit hat Jesus übernommen und hat dich gerecht gesprochen. Wenn du deine Schuld bekennst und ihn um Vergebung bittest. C.S. Lewis hat es so formuliert: Vergebung muss, wenn sie wirksam werden soll, nicht allein gewährt, sondern auch empfangen werden. Und ein Mensch, der nicht zugibt, schuldig zu sein, kann keine Vergebung empfangen. Statt deine Schuld also zu leugnen, zu rechtfertigen oder zu versuchen, sie wieder gut zu machen, musst du sie dir selbst eingestehen und musst sie Gott bekennen und ihn um Vergebung bitten. Welche Sünden hältst du noch im Dunkeln? Welche rechtfertigst du noch vor dir oder vor Gott, statt sie zuzugeben? Ich möchte dich ermutigen, entscheide dich heute, dieses Geschenk der Gnade anzunehmen und deine Schuld zu bekennen und diese Befreiung zu empfangen. Warum fällt es uns oft so schwer, dieses Geschenk anzunehmen? Ich glaube, auch das ist begründet darin, wie wir über Geschenke in unserer Gesellschaft denken. Wenn mir jetzt jemand, beispielsweise der Simon, ein Geschenk macht, das 20 Euro kostet, was ist denn mein erster Impuls? Oh, jetzt muss ich dem auch was schenken. Und am besten muss es gleichwertig sein. Ich möchte doch ausgleichende Gerechtigkeit. Ich möchte nicht in seiner Schuld stehen. Es wäre vielleicht noch ganz okay, wenn er in meiner Schuld steht. Aber ich möchte nicht in der Schuld eines anderen stehen. Das ist uns total unangenehm. Aber irgendwie ist doch bei Geschenken total verquer, so zu denken. Wenn wir unseren Kindern was schenken, ist es glücklicherweise nicht so. Da erwarten wir eben nicht, was Gleichwertiges zurückzubekommen. Sondern dann freuen wir uns an der Freude, die sie über das Geschenk haben, über ihre strahlenden Augen, über die Zeit, die wir durch dieses Geschenk mit ihnen verbringen können und die Zuneigung, die sie uns ausdrücken. Und ich glaube, dass Gott genau so tickt. Er erwartet nicht, dass du ihm was zurückgibst. Abgesehen davon könntest du ihm auch gar nichts schenken, was ihm nicht eh schon gehört. Aber er freut sich, wenn du dieses Geschenk siehst und wenn du darüber staunst, wenn du dich darüber freust, wenn du das Tag für Tag dabei hast. Wenn das Evangelium nicht was ist, was irgendwo in der Ecke liegt, wo du sagst, ja, das hat Jesus für mich getan, aber jetzt lebe ich mein Leben. Nein, das Evangelium ist dein Leben. Und du kannst Gott keine größere Freude machen, als Gemeinschaft mit ihm zu haben aufgrund dieses Geschenks und ihm deine Zuneigung auszudrücken. Hast du dieses Geschenk also schon angenommen? Erfreust du dich jeden Tag an diesem Geschenk und preist du Gott dafür? Oder bist du eher bemüht, ihm immer wieder was zurückzuschenken, um dein Gewissen vielleicht doch auch noch zu beruhigen? Ich bin überzeugt, wenn du wirklich mit dem Kopf und mit deinem Herz verstanden hast, was dir da geschenkt worden ist, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, nämlich Freiheit von Schuld und Freiheit von noch so viel mehr, was wir die nächsten Wochen hören werden. Ich glaube, dann wird sich dein Leben radikal verändern, wenn du das wirklich glaubst und wenn du dieses Geschenk annimmst, weil du Freiheit erfahren wirst, weil dein Gewissen Ruhe findet. Und wenn du dieses Geschenk schon angenommen hast, vielleicht schon vor vielen, vielen Jahren, dann möchte ich dich echt ermutigen, jeden Tag wieder neu darüber zu staunen. Jeden Tag dir bewusst zu machen, dass Jesus alles aufgegeben hat, um dir alles zu schenken. Dass ein Unschuldiger für dich den Schuldigen starb. Dass es eben nicht einfach nur das Evangelium ist und gut ist, sondern die Wahrheit, die darin liegt, für dich immer wieder neu zu erfassen und zu begreifen. Jesus hat gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wie sieht es mit deinem Liebeslevel, deinem Liebesleben Gott gegenüber aus? Ist dir bewusst, was er dir vergeben hat und drückt sich das aus in deiner Liebe zu ihm? Egal, ob du das heute das erste Mal gehört hast oder schon tausende Male davor. Ich möchte dich wirklich herausfordern, das wie Jessie zu machen mit ihrem Smartphone und es wirklich kennenzulernen und zu deinem Alltagsbegleiter zu machen. Lass das Evangelium was sein, was dich Tag für Tag für Tag begleitet. Und nicht nur peripher, was du so in der Hinterhand hast, falls Gott kommt, dass du sagen kannst, hey, ich bin frei, sondern was, worüber du dich freust und was wirklich deinen Alltag bestimmt. Ich verspreche dir, wenn du das wirklich glaubst, dann wird es deinen Alltag verändern. Und das wünsche ich dir. Grab die nächsten Wochen nach diesem Schatz, der vielleicht irgendwo verbuddelt ist, grab den aus und genieße, was Gott dir da geschenkt hat. Herr, ich möchte dir danken für dieses unfassbare Geschenk, das du uns gegeben hast, das wir nur so zum Teil begreifen, dass du alle Schuld, die wir haben, genommen hast und auf dich geladen hast, dass all die Strafe, die uns getroffen hat, die so schrecklich ist, dass wir sie uns nicht vorstellen wollen, dass sie nicht uns getroffen hat, sondern dich. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen überfließen lässt vor Dankbarkeit, vor Liebe zu dir. Und dass es nicht darum geht, dir was zurückzugeben, dass es nicht darum geht, irgendwas zu leisten, sondern dass es darum geht, aufgrund dieser Tatsache, die Möglichkeit, die du geschaffen hast, dir wieder nahe zu kommen, mit dir zu leben. Ich bitte dich, dass du uns das neu offenbarst, Herr, und dass wir das wirklich verstehen, Tag für Tag. Amen. Ich möchte dich einladen, wir werden jetzt noch mal ein Lied zusammen singen. Nimm dir vielleicht auch einfach diese Zeit, um dann nochmal drüber nachzudenken, was Jesus für dich getan hat und wie du darauf reagieren möchtest. Ob dir diese Wahrheit wirklich bewusst ist.